Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 19. November schon. Ja, es ist schon fast Weihnachten. Wir haben heute hier bei Backstage Classical einen ganz besonderen Gast. Er vertritt 4 Ensembles, muss sich herumschlagen mit 4 Rechteträgern. Ja, und er ist Geschäftsführer der ROC. Und damit verantwortlich für das Rundfunksymphonieorchester Berlin, das Deutsche Symphonieorchester Berlin, den Rundfunkchor und den RIAS Kammerchor. Wir wollen sprechen über die Situation von Radioorchestern in unserer Zeit, über die angespannte finanzielle Lage in Berlin und natürlich über seine Vision für die Zukunft der klassischen Musik. Unser heutiger Gast ist Anselm Rose und den begrüße ich jetzt auch hoffentlich am Telefon. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Anselm.
Ja, einen ebenso guten Morgen, Axel.
Radioorchester, Radiochöre, das ist ein großes Thema seit, ich weiß nicht, 2, 3 gefühlt Jahren, seit irgendwie Tom Buchow und all diese Leute, Söder, glaube ich auch, sagen, hey, brauchen wir eigentlich wirklich noch so viel? Macht es Spaß, ein Radioorchester, mehrere Radioorchester und Chöre zu verwalten?
Ja, das macht total Spaß, weil man sich nämlich genau über diese Zukunft der Radioensembles sehr viel Gedanken machen muss. Und da gibt es große Chancen und es macht auch Spaß, diese Chancen dann auch tatsächlich zu entwickeln, umzusetzen. Ich meine, die Radioensembles haben seit ihrer Gründung und hier bei der ROC in Berlin haben wir das älteste deutsche Rundfunksymphonieorchester, das RSB, Rundfunksymphonieorchester Berlin, ist jetzt über 100 Jahre alt. Die hatten immer die Funktion, sie spielen live im Rundfunk. Sie liefern sozusagen den musikalischen Content, den es damals noch gar nicht gab. Und das ist ja auch immer noch eine Kernaufgabe hier, insbesondere unser Ensembles in Berlin. Also nahezu alle Konzerte werden von Deutschlandradio oder dann dem RBB übertragen oder aufgenommen. Und das ist dann auch die Kernaufgabe. Man sendet für die Menschen. Unser Ziel ist es sogar, 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar zu sein, sei es live im Konzert oder übers Radio, live oder zeitversetzt und dann eben auch noch on demand. Das entwickeln wir gerade, sodass wir auch Angebote machen können, die weit über das hinausgehen, was andere Orchester, in zum Beispiel Stadtorchester, überhaupt leisten können.
Ich glaube, diese Differenzierung, die ist ja ganz wichtig, ne? Dass man die nochmal klar macht den Leuten auch, was kann ein Radioorchester, was ein städtisches Orchester nicht kann. Ne? Und ich glaube, genau diese Frage mit dem medialen Wandel ist ja dann auch eine ganz große, vor die ihr wahrscheinlich gestellt seid. Auf der einen Seite hast du gesagt, früher wurde das Radioprogramm mit euch bestritten. Inzwischen sehen wir, dass viele Kultursender zusammengelegt werden, fusioniert werden, dass viele Plätze für überhaupt klassische Musik abgeschafft werden, wo man auch denkt, ey, holt doch die alten Karajan-Aufnahmen raus, ihr habt doch da genug. Ja. Warum braucht es immer neue und warum braucht es so viele neue?
Also die Radioensembles, und ich spreche da jetzt doch im Wesentlichen für unsere Berliner Ensembles, machen natürlich noch sehr viel zeitgenössische Musik und bringen Konzerte und Programme auf die Bühne, die es so andernorts wahrscheinlich nicht machbar wären. Also, und erzeugen interessanterweise dann auch bei dem Publikum interessante Reaktionen. Ich unlängst beim Musikfest lief von Helmut Lachenmann zu seinem 90. Geburtstag ein fast einstündiges Stück der besonderen Art. Man muss sich da höllisch konzentrieren und zuhören und Geduld haben. Wladimir Jurowski hat es mit seinem Rundfunksymphonieorchester auf die Bühne gebracht. Und was soll ich sagen? Die Philharmonie war voll und die Leute haben ihn gefeiert. Also richtig gefeiert, die vornehmlich jungen Leute. Das heißt, da findet ja auch etwas statt, das seine Zuhörerschaft hat. Aber nichtsdestotrotz, die Radioensembles haben immer sozusagen die Musik um der Musik willen gemacht und sind auch dafür in die Verantwortung gegangen. Vieles von dem, was wir heute als klassische Moderne bezeichnen und häufig aufgeführt hören und sehen, live oder sonst wo, sind Dinge, die die Radioorchester zur Entstehungszeit erstmal richtig befördern mussten. Und darin liegt noch eine ganz wesentliche Aufgabe von uns.
Aber es gab ja auch so Radioopern und sowas, dass wirklich Sachen fürs Radio komponiert wurden. Das hat sich ja alles aufgelöst. Wahrscheinlich im Sinne der Digitalisierung ist ja Medium auch ein ganz anderes geworden, oder? Also euer altes Medium Radio ist ja inzwischen viel vielfältiger geworden. Also allein dadurch, dass es schon Fernsehen gibt. Dann gibt es Internet, dann gibt es diese ARD-Plattform, in der Orchester sozusagen ARD-Klassik präsentiert werden. Das heißt, ihr brecht ja auch neue Grenzen auf und begreift das Medium Radio nicht mehr als diesen Kasten, wo ich irgendwas drehe, Klavier, jetzt hören Sie Beethoven, sondern das sind ja komplett neue Medienwege, die ihr auch suchen müsst, oder?
Das ist ganz genau. Also es gibt lineares Radio, wo man natürlich per Zufall oder wenn man es vorher ausgewählt etwas finden kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und es gibt die Möglichkeit, Aufnahmen, die wir entweder extra dafür gemacht haben oder die Radioaufzeichnungen, die wir haben, dann eben im Internet abzurufen. Und da entwickeln wir gerade eine neue Idee von, ich sag mal, digitaler Verfügbarkeit, denn das ist auch ein zentraler Aspekt. Die Menschen bezahlen ja mit ihren Rundfunkbeiträgen genau das, was wir machen. Und das wollen wir dann eben auch barrierefrei zugänglich machen. Das heißt, man muss sich dann nicht erstmal ein Abo, das sage ich aber mit vollem Respekt bitte, bei der Digital Concert Hall kaufen oder muss sich für 30 Euro eine CD kaufen wie früher, sondern es ist in dem Sinne barrierefrei zugänglich und zwar Aufnahmen von hervorragender Qualität. Wir machen alles mit 48 Kanaltechnologie, unsere Aufnahmen etc. Das heißt, du hast dann auch eine ganz andere Qualität, Audio wie auch Video verfügbar. Ich muss dazu sagen, Video ist bei uns etwas weniger am Start, weil wir in erster Linie für Hörfunk produzieren, aber auch das...
Gut, gibt es andere Radioorchester wie HR oder sowas, die das dann auch noch machen, ne?
Genau.
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege. Aber ist nicht das auch ein Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird? Weil gerade wenn du sagst, naja, jemand wie die Berliner Philharmoniker versuchen, ihren Content auch zu verkaufen und sagen, Leute, bezahlt aber hier für die Digital Concert Hall, damit ihr das sehen könnt, da seid ihr in einem Wettbewerbsvorteil, der auf der anderen Seite Orchester, die privat finanziert oder anders öffentlich finanziert werden, etwas wegnehmt. Dass ihr sozusagen, ihr seid die Gratis-Anbieter und die anderen wollen und müssen aber mit ihrem Content irgendwo noch Kohle verdienen. Gerät da nicht etwas ins Ungleichgewicht?
Naja, die Ausgangsvoraussetzung muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Was die Orchester so treiben weltweit, ist in erster Linie ein Live-Konzertgeschäft, dass man dann mit Tonkonserven seit ihrer Erfindung auch Geld verdienen konnte. Das gelingt ja doch im Wesentlichen nur den Big Playern, wie eben zum Beispiel den philharmonischen Kollegen hier aus Berlin, dass die natürlich, ich sag mal,
not amused sind.
Ja, ich glaube gar nicht mal, sondern die sagen sich ja auch mit größtem Selbstbewusstsein, unseren Verwertungsweg, wie wir den haben mit der Digital Concert Hall, den hat ja sonst niemand. Die Qualität nicht und so weiter. Ich glaube, also so markentechnisch machen die sich da keine Sorgen. Aber noch einmal, es ist originär eine Aufgabe der Radioensembles zu sagen, okay, wir sind ja Rundfunkgebühren finanziert, also wollen wir möglichst barrierefrei unseren Content zur Verfügung stellen und nicht zwingend damit Geld verdienen.
Um dieses Thema nochmal abzuschließen, trotzdem solche Leute wie Söder oder eben Tom Buro, diese legendäre Hamburger Rede, der Druck wird ja größer. Verspürt ihr das in euren Strukturen auch und nehmt ihr das ernst oder sagt ihr, ach Mensch, gut gebrüllt, Löwe für die Öffentlichkeit, aber eigentlich fühlen wir uns schon sicher. Ich glaube, es gibt ja auch ein Strategiepapier der ARD, wo man Radioorchester nochmal überprüfen will, was auf die lange Bank irgendwie geschoben wurde. Also merkt ihr, dass der öffentliche Druck auf euch größer wird oder sagt ihr, nee, wir sind eigentlich gut aufgestellt und wir halten den auch gut aus?
Sagen wir mal so, ich habe ja hier durch diese besondere Form der ROC eben, das ist im Prinzip ja eine GmbH, ist eine Holding GmbH, in der wir unsere vier Ensembles betreiben, wo das Deutschlandradio und der RBB daran beteiligt sind. Und dann sind ja noch Bund und Land Berlin mit dabei. Deswegen haben wir sozusagen eine leicht, ich sag mal, gepufferte Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz, du hast da völlig recht, der Druck wächst, der Legitimationsdruck wächst, der Druck, inwieweit uns die finanziellen Ressourcen auch zukünftig zur Verfügung stehen, wächst. Dass das Bundesverfassungsgericht über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ja erst noch befinden muss und das wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr tun muss. Das ist Ausgangsvoraussetzung dafür, dass es überhaupt irgendwie weitergeht. Und innerhalb der Hörfunkanstalten, soweit ich das weiß von den Kolleginnen und Kollegen, sind die Ellenbogen ausgefahren, weil natürlich die knapper werdenden Ressourcen bedingen, dass man um selbige sich balgt. Und da haben die Orchester tatsächlich oder die Ensembles insgesamt nicht gerade sehr guten Stand.
Weil ja der Druck von außen überhaupt auch auf öffentlich-rechtliche Anstalten größer wird. Ne? Also wenn man diese ganze AfD-Speech da von draußen hört, also alles, wovon reden die, Anführungsstriche, Zwangsgebühren finanziert wird, ja, dann sagen die irgendwann, warum sollen wir unsere Klassikkonzerte, die wir nicht hören, mit irgendwelcher Pling-Plang-Plong-Musik finanzieren. Ja? Also der Druck wird ja groß. Und ich glaube, wie reagiert man da? Weil ich glaube, auf der anderen Seite waren ja öffentlich-rechtliche Sender, also sowohl der Content-Sender als auch Orchester, nie so wichtig wie heute. Ja? Also gerade unter Druck kommt man ja seine Bedeutung auch, ne?
Korrekt. Also ich glaube sogar, da sind wir mit den Musikproduzenten sozusagen wahrhaftiger und in puncto Qualität über jeden Zweifel erhaben, weil es natürlich, wie soll ich sagen, da sind wir in dem Sinne nicht politisch, als dass man, was ja die Debatte gerade bestimmt, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Teilen ja unterstellt, er sei da nicht ausgewogen oder zu links oder zu rechts und ähnliche Diskussionen werden da vom Zaune gebrochen. Da sind wir Radioensembles im Prinzip frei von. Wir machen ganz ehrlich und gerade aus unserer Musik, nehmen unseren Auftrag wahr und sind damit ja auch sehr sehr dicht beim Menschen, das darf man nicht vergessen. Ne? Also Musik hört jeder Mensch wahnsinnig gerne und dann vielleicht auch noch live im Konzert, dann sind wir auch noch sozusagen die Außenposten der Rundfunkanstalten. Ja. Das hat für die Rundfunkanstalten natürlich auch einen sehr, sehr hohen Wert. Und eins darf man da auch nicht vergessen, wenn man sagt und zu Recht sagt, das will ich an der Stelle auch mal sagen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bisher auch immer in jedweder Beziehung ein Garant für Qualität waren. So trifft das auf die Musik, die die Ensembles machen, erst recht zu. Es ist nicht umsonst, dass man immer sagt, die Radioensembles, Chor wie Orchester etc. sind die Qualitätsträger in diesem Lande.
Wir kommen gleich nochmal zum Content. Lass uns nochmal ganz kurz dabei bleiben, weil das ist natürlich auch eine Struktur, die du da verwalten musst. Ich glaube, nicht viele Menschen in der Welt beneiden dich darum. Also 4 Rechtsträger, 4 Ensembles, Finanzierungsmodelle über 4 Jahre, die dann aber in den einzelnen Trägern wieder anders sind. Hast du eben schon gesagt, ihr seid von 2 Radioanstalten getragen, dann vom Bund und vom Land. Wie funktioniert das? Wie bindest du das zusammen? Was sind die Probleme? Also viele sagen, das ist viel zu viel, das ist unübersichtlich und man kriegt gar keine klare Stoßrichtung. Aber offensichtlich kriegt ihr die ja.
Ja, und zwar aus folgendem Grund. Der liegt in der Grundstruktur begründet und ist relativ einfach erklärt. Es gab kurz nach der Wende gab es natürlich das legendäre Radiosinfonieorchester am besten. Beim SFB hieß damals der Rundfunk und den legendären RIAS Kammerchor. Und in Ostberlin gab es das Rundfunksinfonieorchester, eben das älteste Deutschlands, und den großen Rundfunkchor. Und damals in der politischen Gemengelage wollte sich niemand dazu bekennen und alle 4 Ensembles übernehmen. Das ZDF war damals im Gespräch oder ARD-Anstalt, Deutschlandradio. Aber abwickeln wollte man das aus guten Gründen auch nicht, wegen des Renommees und so weiter. Und die Zeit war ja auch recht lebendig. Und damals ist auch durchaus ausgehend vom damaligen Bundeskanzler und dem regierenden Bürgermeister hier in der Stadt, hat man sich gesagt, gut, dann machen wir was gänzlich Neues. Die 4 Ensembles bleiben bestehen, aber wir packen die alle in eine Holding, eine GmbH, und dort sollen bitteschön die öffentlichen Stellen Gesellschafter werden, die auch was davon haben, und die sollen dann auch bitte dafür bezahlen. Das heißt, man hat sozusagen die finanzielle Grundlast auf 4 Paar Schultern verteilt. Und jetzt ist natürlich der Clou der Sache, dass jeder nur einen Anteil an diesem Gesamtkonstrukt bezahlt, aber im Prinzip 100% der Leistungen abrufen kann. Nicht? Und das macht es natürlich für jeden der 4 Gesellschafter attraktiv. Man muss, du hast
gefragt. Und wie ist das für dich bei Aufsichtsratssitzungen, wenn da bei der ROC, dann sitzt da der Bundesmensch, dann sitzt da der Landesmensch, dann sitzen da die 2 Radiomenschen. Sind die willig oder musst du die sozusagen zusammenweben und zusammen koordinieren?
Genau, ja, das, sowohl als auch. Also ich meine,
wenn sprich die Wahrheit.
Genau, ja, sowohl als auch. Wir haben das Glück, dass meistens die sachkundigen und auch zugewandten Menschen dort sitzen, aber machen wir uns mal nichts vor, von einem Deutschlandradiosender sitzen da vornehmlich Journalisten, gelernte Journalisten, aber selbst ein Intendant des Deutschlandradios, der Intendant Raue, hat Ahnung von Musik und ist der Sache sehr zugetan. Deutschlandradio weiß, was sie an uns haben, und das haben auch die übrigen Gesellschafter. Nichtsdestotrotz, ich muss natürlich schauen, dass ich 4 Gesellschafter, die allein schon ganz unterschiedlich ticken, von ihrer Struktur her, da vereine. Es ist ein bisschen komplizierter, als hast du nur einen dort sitzen. Andererseits ist natürlich die geteilte Last auch immer ein gutes Argument, um zu sagen, hör mal, liebes Land Berlin, 100% oder sagen wir mal, die Mehrzahl der Konzerte findet in Berlin statt und du zahlst 20%, das ist ein super Schnitt.
Klar, da kannst du miteinander und gegeneinander spielen lassen. Das ist klar, aber wenn du gerade das Land Berlin sagst, das ist ja das nächste Spannungsfeld, in dem die ROC sich da befindet, dass ihr in der Hauptstadt sitzt, und da wissen wir ja nun alle, dass der Kulturhaushalt sehr, sehr knapp ist und dass auch Kultursenatoren mal scheitern können. Wie ist die Situation jetzt bei euch? Betrifft die euch konkret eben mit diesen 20% auch? Müsst ihr da auch den Gürtel enger schnallen? Oder ist es so, dass man sagt, hey, die sind wirklich da, die verstehen wir, die sind vor Ort, die kommen da raus? Wie betrifft euch die Krisensituation im Kulturbereich in Berlin?
Also betroffen sind wir in Berlin alle. Alle Kultureinrichtungen, jetzt mal unabhängig von ihrer Trägerschaft. Die Kollegen bei den anderen Berliner Kultureinrichtungen haben eine Kürzung ihrer Haushalte jetzt für 2 Jahre erfahren, 25, 26. Bei uns sind die Zuschüsse stagniert, das heißt auf dem alten Niveau eingefroren. Gleichwohl, die Berliner Kollegen bekommen einen Ausgleich für die Lohnerhöhung. Das bekommen wir nicht. Mhm. Und du kannst dir ja vorstellen, 85% unserer Kosten sind Personalkosten. Ja. Das heißt, wenn da Lohnzuwächse kommen, die machen was aus. Das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen selber sehen, dass wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung gestellt wird, klarkommen. Wir hängen allerdings auch davon ab, wie sich die Rundfunkgebühr entwickelt. Das heißt, für uns ist entscheidend, und das unterscheidet uns dann wiederum von den anderen Kollegen hier in der Stadt, wie sich 2027 möglicherweise die Rundfunkgebühr Radio verhält, denn die vertraglichen Absprachen, die ich sag mal, meine Gesellschafter, die Gesellschafter der ROC untereinander haben, ist, dass sie sich einander verpflichtet haben. Und wenn also der Rundfunkbeitrag erhöht wird und somit auch wir einen Ausgleich für zum Beispiel Tariferhöhungen, eine Zuschusserhöhung also insgesamt bekommen können,
müssen die anderen mitziehen.
So ist es, genau. Und darauf hoffen wir jetzt mal. Situativ momentan ist es nicht so ganz einfach, das stimmt allerdings.
Wie ist denn das künstlerisch-ästhetische Umfeld in Berlin? Also auch da Sparmaßnahmen oft überall. Viele Sachen haben sich neu positioniert. Also gerade die Opernhäuser haben sich eigentlich alle irgendwie Positionen erarbeitet, die Alleinstellungsmerkmale haben. Bei den Orchestern ist es ähnlich inzwischen. Mhm. Wie nimmst du diese Hauptstadt wahr? Und wie nimmst du die Rolle der beiden oder der vier ROC-Ensembles innerhalb dieser Hauptstadt wahr?
Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass die Ensembles insgesamt mit ihren jeweiligen künstlerischen Leitungen sich gerade in Berlin mit diesem kompetitiven Umfeld auf etwas fokussieren, was ein Profil ausmacht. Und das kannst du eigentlich ganz gut bei uns sehen jetzt, wo das Deutsche Sinfonieorchester sich zum Beispiel mit der ja weltweit beachteten Spielzeitplanung kein Konzert ohne eine Komponistin das konsequent durchgezogen hat.
Wo ich als Bremer immer wieder sagen muss, schöne Grüße an Schmidt-Ott.
Ja.
Das war zuerst in Bremerhaven. So, und dann.
wer hat es erfunden? Ne? Ja, genau.
Ja, wer hat es erfunden? Genau. Wir Bremer haben es erfunden. Aber ihr habt es gut nachgemacht. Okay,
weiter. Ja, sehr schön. Aber eins hat das DSO jetzt zur neuen Spielzeit gemacht. Das habt ihr in Bremerhaven garantiert noch nicht gemacht. Das ist Afro-Diaspora. Also, sprich, Composing While Black, schön auf Englisch formuliert. Ja. Das heißt, farbige, schwarze Komponistinnen und Komponisten, deren Werke, und zwar kuratiert auch von Menschen, die was davon verstehen, in die Konzerte zu integrieren und diese Musik zum Erklingen zu bringen. Also da positioniert sich zum Beispiel das DSO ganz klar in seiner Programmstruktur mit einer sehr offenen, ich sag mal sehr neugierig offenen, kreativen Art und Weise. Das ist beim Rundfunksymphonieorchester sozusagen traditionsbedingt ein bisschen anders. Und bei den beiden Chören ist es natürlich so, dass der Rundfunkchor als großer, fast letzter großer Rundfunkchor in Deutschland die Berliner Philharmoniker regelmäßig begleitet, wenn die einen Chor brauchen. Unsere beiden Orchester hier, DSO und RSB. Und ansonsten natürlich mit A Cappella-Programmen wie dem legendären Human Requiem kräftig unterwegs ist. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie sich vom Rias Kammerchor substanziell unterscheiden. Rias Kammerchor ist ein kleiner Kammerchor, wie der Name schon sagt, die eben seit, ich sag mal, 50, 60 Jahren ihre Expertise in Sachen speziell alter Musik oder eben zeitgenössischer Musik haben und damit auch eigentlich mehr unterwegs sind, europaweit, als dass man sie in Berlin hören kann.
Wenn ich daraus das richtig verstehe, was du zusammenfasst, siehst du eigentlich schon die Ensembles der ROC als Ensembles, die vor Ort gesellschaftliche Diskurse vorantreiben sollen, also keine Tapetenkonzerte machen in goldenen Schlössern für die schöne Klassik, sondern die wirklich sich in die Mitte einer Gesellschaft stellen sollen und Bezugspunkte von klassischen Momenten in der Gegenwart finden sollen?
Exakt. Und zwar, ich nenne das immer gerne so ein diversifiziertes Angebotsportfolio. Schau mal, früher gab es bei Mercedes gab es immer nur hier diese, was man heute E-Klasse nennt und vielleicht noch ein paar Lieferwagen. Ja. Heute hast du vom Smart bis zum Maybach alles dabei. Und so müssen wir es auch machen. Das heißt, wir haben natürlich Konzerte, die eher dem klassischen Kanon entsprechen, aber insgesamt müssen wir uns repertoiremäßig genau in die Richtung entwickeln, die andere Bevölkerungskreise mit einbezieht. Also zum Beispiel das RSB hat ja diese jetzt auch kürzlich preisgekrönte Reihe Konzerte für alle gemacht, wo man sich also gezielt für Menschen mit Beeinträchtigungen Konzerte macht und zwar nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitwirken. Und diese Ziele setzen wir uns auch und das ist ein Prozess, den ich hier vor wenigen Jahren initiiert habe, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir unterscheidbar sein wollen und uns in der Zukunft selber definieren wollen, was wir machen, dann machen wir mal einen Zielfindungsprozess. Wer sind wir eigentlich und wer wollen wir sein? Und wenn ja, wie viele so ungefähr? Ne? Und da heißt es natürlich auch unter dem Motto Reichweite.
Ja, das ist bei Vieren schon eine gute Frage.
Ja, genau.
Wenn du so schon vier seid,
Genau. Und da haben wir halt beim Thema Reichweite auch gesagt, okay, Reichweite kommt, na klar, Hörfunkbegriff legt das alles nahe. Wir wollen eben 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sein über diverse Medien. Aber heißt auch, für Bevölkerungsgruppen, wo das nicht selbstverständlich ist und wo die Barrieren, Musik zu genießen oder sogar an Musik mitzuwirken, einfach stark eingeschränkt sind. Und über kurz oder lang, das darf ich an der Stelle auch mit einem gewissen Stolz erwähnen, hat die ROC das größte Musikvermittlungsangebot von ganz Berlin eben, auch von, ich sage jetzt mal grob gesprochen, von Babys bis Erwachsenen. Und deswegen spielt das eben auch für unsere tägliche Arbeit so eine wahnsinnig große Rolle. Und wir machen auch noch einen weiteren Aspekt bei dieser den will ich nicht unerwähnt lassen. Wir machen nicht nur einfach irgendwas, sondern wir überprüfen es auch. Wir haben, entwickeln gerade ein sogenanntes Wirkungscontrolling. Das heißt, wir schauen nicht nur wie beim Controlling üblich auf die Zahlen, waren wir gut ausgelastet, haben wir gut an den Ticketeinnahmen verdient, waren die Kosten niedrig etc. Wir wollen die Wirkungen feststellen, gerade wenn du sowas machst für eben, sagen wir mal, Konzerte für Menschen mit Beeinträchtigungen. A, war das gut? Wie war die Resonanz? Haben wir die Menschen erreicht etc. etc.? Und haben wir vielleicht sogar etwas bewegt? Also wird sowas zu einer Selbstverständlichkeit, dass man sagt, hey, das muss eigentlich jetzt so wie Kinderkonzerte, muss das zum Aufgabenkanon eines Orchesters werden.
Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig in diesen ganzen Debatten um Sparen oder Abschaffen sogar von Ensembles, dass etwas, was sich wirklich eingefleischt hat in die Gesellschaft, natürlich schlechter rausgeschnitten werden kann als etwas, was oben drauf sitzt auf der Gesellschaft. Ne? Den Pickel kannst du ausdrücken, ja. Das Furunkel, was im Fleisch sich eingenistet hat, eben nicht. Ja? Ich glaub, also man sieht das, ich wohne ja noch in Wien, also wenn man die Wiener Symphoniker auf der einen Seite sieht, die wirklich sich bewusst als das Orchester der Stadt beschreiben, ja, mit Außenwirkung und mit natürlich großer Qualität. Und dann die Wiener Philharmoniker, die auf der anderen Seite sagen, ja, wir sind natürlich das große goldene Orchester. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen auch innerhalb der Stadt. Und ich glaube, es ist da tatsächlich ein Erfolgsweg für die Zukunft, dass sich klassische Musik viel mehr in Gesellschaft einmischt, als sich nur draufzusetzen. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen eure Devise, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Absolut. Und das, wie gesagt, hat mit was eben mit dem Rundfunk-Radio-Status zu tun, der uns Möglichkeiten gibt. Aber ich sage auch mal so, Verpflichtungen und Erwartungen gibt, die wir gerne erfüllen wollen. Aber ich sage mal so, der Reiz an einer Stadt wie Berlin, und das wird in Wien ja auch in gewisser Weise ähnlich sein, der liegt natürlich auch darin, dass die großen Orchester hier in dieser Stadt eben sich unterscheiden in dem, was sie da auf die Bühne bringen. Aber es hat ja auch seinen Reiz, wenn das mal nicht der Fall ist, sondern es hat es unlängst hier gegeben, das RSB hat mit Jurowski Alten Sinfonie gemacht und ich glaube bei den Philharmonikern oder bei der Staatskapelle war es kurz danach. Das heißt, du hast plötzlich etwas, wo auch der Zuhörer sagt, da höre ich mal beide Konzerte an, das will ich jetzt mal aber wissen. Ne? Ja. Das hat auch was für sich.
Ja, wo auch dann wieder die Frage sein kann, wie erzähle ich es? Ne? Also der eine macht es mit Reinhold Messner, der andere macht es mit ich weiß nicht was genau. Das ist ja auch eine Frage, wo es nicht nur um Musikalität geht. Lass uns noch ganz kurz eben, weil das auch dein Job als Manager ist, über die andere Seite reden. Also wie ist eigentlich die Nachfrage und wie ist die Situation für Musikerinnen und Musiker, für euer Management? Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, auf dem Deutschen Orchestertag getroffen und geredet mit Wladimir Jurowski, also dem Chefdirigenten des Rundfunk-Symphonieorchesters Berlin. Und der hat gesagt, ey Axel, wenn ich in London oder in England meine Orchester angucke, da habe ich wesentlich weniger gewerkschaftliche Strukturen als hier. Und er hat, glaube ich, dieses Beispiel gesagt, könnt ihr auch nochmal nachhören im Podcast, wenn ich eine erste Flöte einstelle und die mit 30 Jahren daherkommt oder mit 27 und ich mit 50 Jahren feststelle, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so schnell spielt und nicht mehr so ganz so, habe ich keine Möglichkeit, sie von diesem Pult wegzusetzen. Also die Flexibilität innerhalb unserer, in Anführungsstrichen, Beamtenorchester ist relativ gering. Ist das etwas, wo du zustimmen würdest oder bist du da jemand, der sich da vorstellt und sagt, nee, genau diese Strukturen sind einzigartig in Deutschland und die müssen wir auch pflegen?
Also Letzteres stimmt ja schon, das hält uns aber nicht davon ab, sie durchaus differenziert zu bewerten, das ist schon klar. Also auf der einen Seite ist natürlich sozialstaatliche Errungenschaften, wie das Musikerinnen mit ihrem Gehalt, ihre Familie oder wen auch immer ernähren können und Urlaub haben und so abgesichert sind, das ist erstmal gut und richtig, keine Frage. Ich glaube, es ist so eine Frage der Auffassung und der Perspektive oder des Herangehens, wie man von beiden Seiten als Manager oder Musiker, wie man so einen Tarifvertrag und seinen Job mit Leben erfüllt. Du kannst dich natürlich als Musiker dahinter verschanzen, zu sagen, ich spiele nicht mehr als so und so viele Dienste und verweigerst dich auch etwaigen anderen Aktionen. Du kannst dem Ganzen aber auch natürlich wesentlich aufgeschlossener gegenübertreten und Musik und Musik als Berufung aufzufassen und sich daran zu beteiligen. Das erlebst du hier in Berlin, muss ich sagen, tatsächlich oft. Und man, ja,
das ist auch immer vom Geist und der Stimmung innerhalb eines Orchesters abhängt. Ne? Also wie
richtig.
Vom Chefdirigenten, vom Management eben. Ne?
Also und ich sag,
welche Bereitschaft bringen die Leute?
Ne? Ich sage mal so, dieses Argument von Wladimir, da ist was dran tatsächlich. Aber ich bringe es mal auf den Punkt. Du kannst auch bei einem deutschen Tarifvertragsorchester, wenn die Leistung eines Musikers, einer Musikerin wirklich nicht mehr dem genügen, was man erwarten könnte, kann man das auch beenden bzw. das Arbeitsverhältnis verändern. Das ist möglich. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist möglich und auch vorgesehen. bringen. Schau mal, in Amerika gibt es noch nicht mal ein Verrentungsalter. Und da ist es so, wenn der Chefdirigent sagt, die Trompete, die kannst nicht mehr, dann werden die auf Probe gesetzt für 1-2 Jahre. Oder sie können freiwillig nochmal ein Probespiel machen. Und dann kann man entscheiden, hopp oder top. Und dann habe ich mal ich hatte mal ein Gespräch mit der amerikanischen Musikergewerkschaft, der Musicians Union, habe ich gesagt, und wird das auch gemacht? Und da haben die gesagt, nein, auf keinen Fall. Das kommt im Prinzip nie vor. Das heißt, letztendlich in Amerika hast du dann sogar Trompeter sitzen, die 75 werden. Also ich glaube, die Frage ist, wie man mit, man kann natürlich den Tarifvertrag, sollte man flexibilisieren, da ist auch schon viel geschehen und da geht auch noch was, da bin ich ganz sicher. Mhm. Aber letztendlich ist eine Frage, wie man die mit Leben erfüllt und ich erlebe gerade jetzt bei meinen beiden Orchestern hier, die natürlich in Berlin, sind wir wieder bei dem kompetitiven Umfeld, genau wissen, was sie zu leisten haben und tun wollen, um eben mit den anderen beiden großen Orchestern, Staatskapelle und Philharmoniker, da immer im Rennen zu bleiben. Da ist die Bereitschaft auch groß, sich in einer Art und Weise einzubringen, die jetzt auch mal nicht den Blick streng auf die Uhr gerichtet hat. Ja.
Absolut, absolut. Letzte Frage, auch bei diesem Orchestertag, als wir gesprochen haben, das ist mir auch irgendwie im Gehirn geblieben, da hast du mir noch erzählt, dass der Fachkräftemangel so groß ist. Das heißt, dass du kaum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findest, auch im Management, also Presse, Marketing, KBB, was weiß ich, was es da alles so gibt. Und du schon überlegt hast, ob es nicht Lastenräder gibt, damit man kommt und irgendwelche noch Geschenke. Und ich weiß nicht, kostenlosen Handyvertrag. Also bei mir in Bremen gegenüber wohnt ein Handwerker, der wechselt, glaube ich, alle halbe Jahr seinen Job, weil er immer irgendwie was Neues, Tolles von dem nächsten Arbeitgeber kriegt, dass er bloß woanders arbeitet. Ist das bei euch auch inzwischen so fatal, dass es schwer geworden ist, überhaupt die Strukturen noch aufrechtzuerhalten, weil es einfach an Fachkräften fehlt?
Also ja, es war ein Problem. Also ich habe ja vor ein paar Jahren hier diese Strategie ROC 2026 losgetreten, wo ich also mit Geld durch die Gesellschafter ausgestattet in die Zukunft investiere, sprich in Software, Hardware und in Menschen, die damit umgehen können. Und da habe ich natürlich Leute gesucht, zum Glück auch gefunden, wie einen digitalen Transformationsmanager, eine Nachhaltigkeitsmanagerin, Menschen also, die sozusagen hinzukommen und die Unternehmung mit weiterentwickeln sollen. Das war schon nicht ganz leicht, weil die wenigen, die es gab, dann auch für einen öffentlichen oder sag mal semi-öffentlichen Betrieb zu ködern, das war nicht so ganz easy. Aber man hat auch gemerkt, direkt nach der Pandemie, und darüber haben wir gesprochen, dass eigentlich die gängigen Jobs, wo es immer haufenweise Menschen gibt, die sich für sowas interessieren, was ich, PR, Marketing oder künstlerisches Betriebsbüro, also diese Jobs, da waren keine Bewerber. Es waren keine Bewerber da. Mir sagte ein Headhunter, den ich danach fragte, sagte ja, er kenne mehr Leute aus der Kultur, die sich eigentlich jetzt woanders hin bewegen, als in die Kultur rein. Das hat sich zum Glück geändert. Also wenn wir jetzt Stellen ausschreiben, wieder einen Orchesterdirektor suchen oder was haben wir jetzt gehabt, ja auch Marketingstellen etc. Es gibt wieder eine ordentliche Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern und auch welche, die tatsächlich in Frage kommen, gute Leute. Also du findest da auch welche. Das hat sich zum Glück wieder geändert.
Na wenigstens ist das auch noch eine gute Nachricht. Du hast jetzt eben schon gesagt, den Plan 2026, das haben wir ja nun fast. Ihr habt einen wunderbaren Film, verlinken wir gerne, gemacht, wo ihr den Ist-Zustand der ROC präsentiert. Eigentlich könnte man sagen, Kapitel 1 ist schon fast zugeschlagen. Was steht denn über Kapitel 2, Anselm?
die ROC 2026-Strategie ist natürlich 26 nicht zu Ende. Da müssen wir uns mal nichts vormachen. Sondern die wird noch weiter.
Wie der Stuttgarter Hauptbahnhof, oder was?
die war hochambitioniert, aber diese Strategie, oder sagen wir so, die Strategie ist hochambitioniert. Wir sind damit allerdings noch nicht fertig. Wir haben angefangen, wir digitalisieren also sämtliche Gewerke einer solchen Firma durch, die es gibt, von der künstlerischen Produktion angefangen bis zur Verwaltung und Management und dann am Ende auch bis zu Vertrieb und Ticketing etc. und natürlich Distribution übers Internet. Wir haben bisher geschafft, zum Beispiel, dass unsere beiden Chöre, das ist europaweit einmalig, mit iPads als Standard. Papiernoten arbeiten und das auch.
Könnt ihr auch nochmal nachhören, verlinke ich euch auch, hatten wir schon im Podcast mit einem Chorleiter, genau.
Und das ist zutiefst beeindruckend. Jetzt kümmern wir uns um die ganzen internen Computersysteme hier in der Firma, ein CRM-System und ähnliche Dinge. Wir haben, das war auch einmalig in Europa, wir haben mit einem Anbieter zusammengearbeitet, der AI-gestützte Marketing-Tools angeboten hat. Das heißt, das machen ja alle Marketingabteilungen heutzutage, wenn da ein Konzertprojekt nicht so richtig läuft, dass man dann das eben noch in die sozialen Medien oder nochmal über die E-Mails rausgibt. Wir haben das mit einem Anbieter verknüpft, der ein Tool entwickelt hat, wonach für jedes Konzertprojekt bis zu 1000 Kriterien, also sprich ein sogenanntes Taste Cluster, ermittelt werden, die es für Menschen da draußen interessant machen könnten, dass man dieses Konzert besucht. Ich meine, früher war es doch so, du hast irgendwie einen Haufen Abonnenten und dann schickst du mit einer Streuung, weiß ich nicht, 15.000 Saisonbroschüren raus und hoffst, dass ein paar Tausend dann als Kunden zurückkommen. Nach der Pandemie sind die Abonnentenzahlen runtergegangen, die Zuschauerzahlen allerdings nicht. Die sind bei uns, das war auch in Berlin recht singulär, deutlich höher geworden. Die Leute kaufen aber Einzeltickets und entscheiden sich kurzfristig. Wie kann ich also sicherstellen, dass ich über die Abonnenten, die wenigen hinaus, die Leute erreiche? Und dann kannst du diese Taste Cluster, die werden auch über die AI sozusagen automatisch generiert. Diese Maschine lernt also noch. Ich kann also sicher sein, wenn da draußen 10.000 Leute sind, die sich zum Beispiel für, weiß ich nicht, Schostakowitsch 11. Sinfonie mit Wladimir Jirowsky interessieren, dass ich die mit einem Tastenklick sozusagen erreiche. Und diese Maschine lernt davon noch immer automatisch selber. Das heißt, das wird zum Beispiel die Zukunft sein bei Marketing und Vertrieb, um Menschen einfach und zielgerichtet zu erreichen. Jetzt kommt das dritte Kapitel. Du hast gerade gefragt, nach 26 geht es weiter. Jetzt fokussieren wir uns dann auf die digitalen Produkte sozusagen. Was hat der Kunde eigentlich davon? Also sprich, wir werden hier eine App wieder einführen für den Kundenservice, allerdings anders, als man das bisher kannte. Wir werden, wie gesagt, einen Distributionsweg einführen, wo also die Menschen die Verfügbarkeit von unseren Radioaufnahmen und unseren, man sagte früher CD-Produktionen, im Netz barrierefrei bekommen können. Das sind die Dinge, sozusagen, das ist das dritte Kapitel jetzt, wenn du so willst.
Okay, 2026 schafft ihr das nicht. Das heißt, du hast noch ein bisschen was vor dir. Oh ja. Wir werden dir dabei auf die Finger schauen und auf die Finger hören, vor allen Dingen. Ja.
Ja.
Vielen herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast. Und nach so einem Gespräch, denke ich, wird auch vielen klar sein, so einfach abschaffbar sind die Radioorchester nicht. Ja, die haben schon durchaus eine Aufgabe. Diskutiert das gern mit uns. redaktion@backstageclassical.com. Schreibt uns und dann führen wir die Diskussion gerne weiter. Und dir, Anselm, wünsche ich einen wunderschönen Tag in deiner digitalen, realen, echten Musikwelt. Dankeschön und liebe Grüße nach Berlin.
Ich danke dir, Axel. Liebe Grüße nach Wien.
Anselm Rose war das, der Geschäftsführer der ROC. Ich denke, das war ein spannendes Gespräch. Wenn euch unsere Podcasts gefallen haben, dann abonniert uns doch einfach. Besucht uns für tägliche Nachrichten aus der Welt der klassischen Musik auf www.backstageclassical.com. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns einfach an redaktion@backstageclassical.com. Wir freuen uns, von euch zu hören und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif. Bis bald.